Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Doping im Breitensport – Pillen für die perfekte Performance. In vielen Sportarten hat sich Doping mittlerweile zu einem handfesten Problem ausgewachsen, vor allem bei den Olympischen Spielen oder der Tour de France. Denn wo es um viel Geld oder großen Ruhm geht, ist die Hemmschwelle meist recht niedrig, der Leistung künstlich und mit unlauteren Mitteln nachzuhelfen. Doch nicht nur im Profisport besteht dieses Problem. Auch immer mehr Freizeitsportler greifen zu unerlaubten Pillen, um ein wenig am Ergebnis zu drehen. Der Grundgedanke des Sports besteht im fairen Wettkampf, bei dem die Kontrahenten ihre Kräfte miteinander messen, die natürlichen Kräfte wohlgemerkt. Doch wo der Mensch Ehrgeiz entwickelt, überlegt er sich häufig auch Strategien, um mit einer gewissen Sicherheit ans Ziel zu gelangen. Auch wenn es dabei nicht ganz ehrlich zugeht. Doping ist kein Problem, das sich erst in unserer Zeit entwickelt hat. Natürlich wurden die verwendeten Substanzen perfektioniert, doch auch schon die Olympiateilnehmer in der Antike wussten, wie sie ihre Leistungsschwelle anheben konnten. Durch richtig dosierten Alkohol ließen sich Leistungsfähigkeit und Aggression steigern. Auch Atropin, das aus der Alraunwurzel gewonnen wurde, war zur damaligen Zeit als Stimulanz beliebt, ebenso wie Mohn und Opium bei Griechen und Römern. Die Inkas wiederum kauten Kokablätter. Das Wort Doping stammt ursprünglich aus der Sprache der Ureinwohner des östlichen Afrikas, die ein alkoholisches Getränk, das sie bei religiösen Zeremonien als Stimulanz verwendeten, Dop nannten. Die niederländischen Kolonisten in den USA bezeichneten dann jedes stimulierende Getränk als Dop, sodass sich der Begriff schließlich auf der ganzen Welt verbreitete und für ein großes Spektrum von Substanzen verwendet wurde. 1889 erschien das Wort Doping in der heutigen Bedeutung, nämlich dem Einsatz solcher Substanzen im Sport, erstmals in einem englischen Wörterbuch. Generell gilt heute der Versuch eines Sportlers, seine Leistungsfähigkeit auf unphysiologischem Weg mit Medikamenten oder anderen Mitteln zu steigern, als Doping. Aus dem Profisport ist das Problem hinreichend bekannt, doch nicht nur unter den Profis ist Doping verbreitet. Auch Amateure und Freizeitsportler schlucken immer mehr Pillen und Präparate, um ihre natürlichen Grenzen zu verschieben.
Doping hat sich mittlerweile im Breitensport zu einem regelrechten Problem entwickelt und übertrifft wahrscheinlich sogar noch das Ausmaß im Profibereich, weiß Professor Dr. Reanat Mario Tevis, Doping-Experte vom Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule in Köln. Da es im Freizeitsport im Gegensatz zum Profisport aber keine Dopingkontrolle gibt, sind verlässliche Zahlen kaum erhältlich. Als Hinweis lassen sich jedoch zum einen diesbezügliche Umfragen und Studien nutzen, zum anderen Daten des Zolls, der immer wieder illegale Substanzen beschlagnahmt. Da hier offensichtlich ein reger Handel mit verbotenen Substanzen besteht, muss in Deutschland auch ein entsprechender Absatzmarkt dafür vorhanden sein. Aus diesen Zahlen, sicherlich nur die Spitze des Eisbergs, lassen sich vorsichtige Rückschlüsse auf das tatsächliche Ausmaß ziehen. Die Mengen, die hier mittlerweile ihren Weg nach Deutschland finden, sind enorm groß, berichtet Tevis. Doch welche Substanzen sind das und vor allem, wer nimmt sie ein? An erster Stelle der verbotenen Dopingmittel stehen anabole Steroide, die vorwiegend im Bodybuilding zum Einsatz kommen. Studien aus den USA zufolge nehmen dort bis zu 11% der befragten College-Studenten Steroide ein. Untersuchungen in Europa brachten ein ähnliches Ergebnis. Auch in Deutschland durchgeführte Umfragen in Fitnessstudios zeichnen ein erschreckendes Bild. Darin gaben bis zu 22% der Männer und 8% der Frauen zu, anabol wirksame Substanzen zur Leistungssteigerung bzw. zum Muskelaufbau einzunehmen. Rechnet man diese Zahlen hoch, so dürften alleine in Deutschland mehrere hunderttausend Freizeitsportler zu solchen Präparaten greifen, wobei die Dunkelziffer sicherlich sehr hoch ist. Die Motivation, die hinter der Einnahme solcher Substanzen steht, ist meist nicht die Leistungssteigerung, sondern vielmehr das äußere Erscheinungsbild, das verändert und optimiert werden soll, erklärt Tevis. Besonders dafür geeignet sind anabol-androgene Wirkstoffe, also synthetische Abkömmlinge des Testosterons, das sowohl eine anabole als auch eine androgene Wirkung hat.
In der Klinik werden solche Mittel beispielsweise zur Behandlung des Hypogonadismus oder in der Therapie der Altersosteoporose eingesetzt. Im Bereich des Bodybuildings nutzen die Freizeitsportler dagegen die anabole Wirkung auf das Muskelwachstum, das sich so mit relativ geringem körperlichem Aufwand erreichen lässt. Männer schätzen aber auch die androgenen Wirkungen auf Peniswachstum und Körperbehaarung sowie die tiefere Stimmlage, die sich unter diesen Substanzen ausbildet. Für Frauen dagegen zählen die letzten beiden Punkte zu den unerwünschten Wirkungen. Diese umfassen für beide Geschlechter auch Akne, Leberschäden, endokrine Störungen oder Stimmungsschwankungen mit teils unkontrollierten Aggressionen. Wichtig sind auch die kardiovaskulären Nebenwirkungen wie Bluthochdruck und linksventrikuläre Hypertrophie. Der langfristige Missbrauch dieser Substanzen kann aber auch zu einer Herzinsuffizienz bis hin zum kardialen Pumpversagen führen. Gesundheitlich betrachtet dürfte das Problem des Dopings im Freizeitsport ein viel größeres sein als im Profisport, denn hier ist die medizinische Betreuung und Beobachtung deutlich schlechter, sagt Tewes. Ein weiterer kritischer Punkt ist aber auch die Herkunft der Mittel. Da es sich um verbotene Substanzen handelt, floriert der Schwarzmarkt, nicht zuletzt durch seine Ausweitung auf das Internet. Auch die Öffnung der osteuropäischen Grenzen hat sicherlich dazu beigetragen, dass immer mehr Anabolika den Weg nach Deutschland finden. Neben Originalpräparaten werden zunehmend Fälschungen angeboten. Anfangs ließen sich diese noch aufgrund ihrer minderwertigen Verpackung relativ leicht erkennen. Doch auch hier haben die Fälscher aufgeholt und diese so perfektioniert, dass sie sich äußerlich kaum von den Originalpräparaten unterscheiden. Hinweise auf Fälschungen sind Multi-Injektionsflaschen, gedruckte statt geprägte Lotnummern und Verfallsdaten, Tabletten und Ampullen ohne Verpackung oder Beipackzettel, eine leicht verwischbare Ampullenaufschrift sowie ein ungewöhnlich niedriger Preis. In einer vom Institut für Gerichtsmedizin der Universität Düsseldorf im Jahr 2000 publizierten gaschromatografisch-massenspektrometrischen Analyse von 40 auf dem Schwarzmarkt gekauften Anabolika erwiesen sich 15 Präparate als Fälschungen, deren Inhaltsstoffe nicht den auf den Packungen angegebenen Substanzen entsprachen. Teils handelt es sich dabei um einfachere oder preiswertere Steroide, aber auch um Progesteron oder Tocopherol. Ein Präparat enthielt überhaupt keinen pharmakologischen Wirkstoff.
Auch Mario Tewes von der Sporthochschule Köln kennt das Problem. Es werden hier in großen Mengen Schwarzmarktprodukte genutzt, deren Qualität in der Regel mehr als zweifelhaft ist, sagt er. Zum einen stimmten häufig die auf den Verpackungen angegebenen Dosierungen nicht, zum anderen sei es auch nicht selten der Fall, dass der auf der Verpackung verzeichnete Inhaltsstoff nicht enthalten sei. Auf diese Weise nimmt man Präparate ein, die weder in der Struktur noch in der Menge dem entsprechen, was auf der Verpackung angegeben ist. Das gesundheitliche Risiko ist hierbei enorm hoch, warnt der Doping-Experte. Tewes weiß, wovon er spricht, denn er hat an seinem Institut in den letzten Jahren zahlreiche Dopingmittel selbst analysiert. Diese stammten zum Teil aus vom Zoll beschlagnahmtem Material, teils führten die Institutsmitarbeiter aber auch selbst Testkäufe durch. Unseren Untersuchungen zufolge enthalten zwischen 30% und 40% der Präparate nicht das, was sie vorgeben, sagt Tewes. Am häufigsten sei es hierbei der Fall, dass zwar Steroide enthalten seien, allerdings in zu hohen bzw. zu niedrigen Dosierungen oder aber in einer anderen Zusammensetzung, beispielsweise Methyltestosteron anstelle von Testosteron. In manchen Präparaten konnten die Wissenschaftler aber auch nur Füllstoffe und keinerlei pharmakologisch wirksame Substanzen nachweisen. In einem Fall fand Tewes anstelle des erwarteten Wachstumshormons sogar Insulin. Fast alles, was im Internet angeboten wird, ist mit einem großen Risiko behaftet, warnt der Doping-Experte daher.
Mit dem Problem Doping im Breitensport befasst sich auch der niedergelassene Sportmediziner, Privatdozent Dr. Med, Dr. Renat, Dr. Sportwiss, Christoph Raschka. In einer Umfrage des Sportärzteverbands Hessen e.V. unter hessischen Sportmedizinern, die unter seiner Leitung stattfand, zeigte sich, dass knapp 3/4 der Befragten schon einmal auf Doping angesprochen wurden. In den weitaus meisten Fällen handelt es sich dabei um Freizeitsportler, die zu rund 40% aus dem Bereich des Bodybuildings stammten, gefolgt von knapp 15% aus dem Bereich des Marathonlaufs. Vor allem bei Bodybuildern haben wir einen großen Anteil, die anabole Steroide oder Wachstumshormone einnehmen. Es wird aber auch im Bereich des Ausdauertrainings gedopt, vor allem mit Stimulantien oder Erythropoetin, auch als EPO bekannt, berichtet Raschka. Der Sportmediziner weiß, dass beim Bodybuilding nach etwa 2 Jahren der Spielraum erschöpft ist und sich auf natürlichem Weg keine zusätzliche Muskelmasse mehr aufbauen lässt. Sehen Sie sich Johnny Weissmüller in den Tarzan-Filmen an. Er hat einen perfekt trainierten Körper und das ist in etwa das Maximum, das sich durch reines Training erreichen lässt. Betrachtet man dagegen heutige Muskelpakete wie Sylvester Stallone, dann muss klar sein, dass hier mit Anabolika oder Wachstumshormonen nachgeholfen wurde, erklärt Raschka.
In seiner eigenen Praxis fragen Freizeitsportler eher selten nach Doping. Es kommen aber immer wieder besorgte Eltern auf ihn zu, denen bei ihren trainierenden Kindern Veränderungen auffallen. Doping stellt aber nicht nur beim Bodybuilding, sondern auch beim Ausdauersport ein großes Problem dar, wenn auch in geringerem Ausmaß. Vor allem EPO wird dort genutzt, um die persönlichen Bestmarken nach oben zu schrauben. Hier schießt man zwar nicht in die Sphären des Leistungssports vor, aber für das Ego kann es ein enormer Schub sein, wenn man sich beim Stadtmarathon vom 900. auf den 500. Platz verbessert. Vor allem dann, wenn man damit bei Freunden und Bekannten angeben kann, sagt Raschka. Der Sportmediziner sieht hier vor allem die Ärzte in der Pflicht, gezielt Aufklärungsarbeit zu leisten, beispielsweise über die Nebenwirkungen und darüber, dass die Einnahme dieser Substanzen alles andere als harmlos ist. Da man dabei aber häufig nicht auf die reine Abschreckung durch drohende Komplikationen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Leberschäden setzen kann, sollte man sich gut überlegen, wie man vorgeht. Wenn ich narzisstischen Persönlichkeiten, denen es vor allem um den großen Auftritt im Schwimmbad und das Punkten bei Frauen geht, sage, dass sie mit anabolen Steroiden ihre Potenz gefährden, kommen sie rasch ins Grübeln, erzählt Raschka. Denn dann wäre ja schließlich alles vergeblich gewesen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Med. Johannes Weiß aus Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW und unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.